Das habe ich dann nicht. Schön, hast du für das Interview zugesehen. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ja, hallo Jan, danke für die Einladung zuerst mal. Mein Name ist Dennis Bühler. Ich bin Bundeshaus- und Medienredaktor beim Online-Magazin Republik. Das ist meine Haupttätigkeit. Zudem bin ich auch noch freiberuflich als Journalist tätig. Ich bin Mitglied im Schweizer Presserat. Das ist das Selbstkontrollorgan in medienethischen Fragen von der Journalistenzunft. Dann unterrichte ich auch noch Medienethik, unter anderem an der Journalistenschule Matz. Und bin Familienvater von einem 2-jährigen Sohn, geheiratet und spiele sehr gerne Fußball.
Als ich mich mit dir beschäftigt habe, habe ich mich so gefragt, welchen Stellenwert hat Journalismus in der Familie Bühler?
Ja, schon sehr einen grossen. Also meine beiden Eltern sind in eine Journalistenschule gegangen, in die Ringier Journalistenschule, Anfang 80er Jahre, haben sich dort kennengelernt. Daraus bin ich entstanden, 1986. 1989 nahm meine jüngere Schwester. Sie ist dann wie meine Mutter, die, bevor sie in Journalismus eingestiegen ist, Lehrerin war, ist auch Lehrerin geworden. Ich bin wie meine Eltern und wie mein Vater bis zur Pensionierung auch dann geblieben ist, Journalist geworden. Der Stellenwert von Medien war hoch. Also wir haben immer 4 Tageszeitungen abonniert, alle 3 Sonntagszeitungen, die es gegeben hat in der Deutschschweiz, was es immer noch gibt, auch heute. Also das gedruckte Wort war sehr präsent und ich habe darum auch sehr früh angefangen, Zeitung zu lesen und auch Text von meinem Vater zur Korrektur zu lesen.
Okay, und da sind die Artikel auch jetzt nicht nur die eigenen, sondern auch am Tisch so besprochen worden, wie jetzt die Pressestimme ist in der Deutschschweiz. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, am Anfang ist es vor allem um die Fußballartikel von meinem Vater gegangen. Also okay. Er war Fußballreporter beim Tagesanzeiger bis zu seiner Pensionierung vor ein paar Jahren. Ich Fußballfan, Fan vom FC Zürich. Und habe ihm dann immer mal wieder gesagt, wenn ich gefunden habe, er hat ein Zeich geschrieben. Habe, wie gesagt, seine Texte auch Korrektur gelesen. Habe geschaut, ob er Kommaregeln beherrscht. Und später haben wir dann schon auch noch ein bisschen breiter über Medienpolitik geredet oder über Medienvielfalt, über auch die negative Entwicklung in vielerlei Hinsicht vom Schweizer Medienmarkt, Medienkonzentration, abnehmende Vielfalt, finanzielle Krise und so weiter.
Wann ist denn Politik in dein Medienschaffen hineingerutscht? Aber du hast auch Sportredakteur werden und Sportjournalist. Wann ist denn die Liebe zur Politik und Journalismus so hineingewandert?
Also das Interesse für Politik ist entstanden während dem Gymi, würde ich sagen. Ich habe dann das auch studiert, Politikwissenschaften, im Bachelor an der Uni Zürich, Mitte Nullerjahre. Ich habe allerdings tatsächlich zuerst nur über Sport geschrieben. Okay. Zuerst ganz am Anfang über meine eigenen Fußballmatch. Medienethisch natürlich heikel, weil ich bin nicht objektiv war, oder, sondern teilnehmender Beobachter.
Mit deiner Leistung wahrscheinlich.
Ja, ich habe dann versucht, immer möglichst kritisch mit mir selber zu sein, um mich dem Vorwurf gar nicht erst auszusetzen, befangen zu sein. Habe dann später für den Regionalsport zuerst vom Tagesanzeiger geschrieben, nachher auch für die Luzerner Zeitung und Zentralschweiz am Sonntag. Das heisst, ich bin auch dann schon das erste Mal in Cham gewesen, allerdings nur auf dem Fußballplatz. Habe mehrmals, also 2 Saison lang über den Sportclub Cham auch geschrieben und habe mich dann eigentlich erst nach Abschluss von meinem Bachelorstudium der Politik auch zugewandt, journalistisch. Auch das zuerst im regionalen Bereich am rechten Zürichseeufer, wo ich aufgewachsen bin. Und habe dann nach meinem Masterstudium habe ich einen Job als Inlandredakteur angenommen in der Südostschweiz in Chur. Und seitdem schreibe ich eigentlich über Schweizer Politik. Das war jetzt vor 12 Jahren gewesen.
Wie würden Sie 12 Jahre abbrechen, so in der Politik und Journalismus?
Ich glaube, in der Politik hat sich gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Die Schweiz ist ja insgesamt politisch sehr stabil. Die grosse Veränderung, die es gegeben hat mit dem Aufstieg von der SVP, die war, bevor ich angefangen habe, darüber zu schreiben, zwischen Ende 90er Jahre und dann Ende Nuller Jahre. Seither ist die SVP auf sehr hohem Niveau stabil, aber sie hat auch nicht mehr weiter können wachsen. Bei den Grünen hat es einen Aufschwung gegeben vor 4 Jahren, der sich jetzt wieder relativiert hat. Also alles in allem ist die Schweizer Politik sehr langweilig. Das muss man sagen. Vor allem im Vergleich zum Ausland. Und man kann aber auch sagen, zum Glück ist sie relativ langweilig, weil was im Ausland passiert, ist ja auch teilweise sehr besorgniserregend. Und im Journalismus ist für mich persönlich sicher die grösste Veränderung gewesen, wenn ich 2015 von Chur dann ins Bundeshaus gewechselt bin. Bin jetzt seit 9 Jahren im Bundeshaus am Schreiben. Da sind die Bedingungen tendenziell eher schlechter geworden. Allerdings auch ist das Klagen auf höherem Niveau. Aber es ist schwieriger geworden, mit Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern direkt in Austausch zu treten. Also Kommunikationsabteilungen sind immer aufgebläht worden, die eigentlich versuchen, die wirklich mächtigen Personen abzuschotten. Mit denen kommt man gar nicht mehr so einfach ins Gespräch. Früher hat man deren ihre Telefonnummer im Telefonbuch gefunden oder zumindest online beim Bund. Und heutzutage wird eigentlich erwartet, dass man sich immer zuerst an Kommunikationsstelle wendet, an die Medienstelle.
Warum hat sich das so verändert? Also ich kann mir vorstellen, aber das wäre ein bisschen kurzfristig. Covid-Zeit war sicher etwas gewesen, wo ich mir könnte vorstellen, wenn dort noch Telefonnummern öffentlich zugänglich gewesen wäre, wäre das ein bisschen speziell geworden. Aber das muss ja schon vorher abgekapselt worden sein.
Also du hast sicher recht bei beidem. Also dass es vorher schon losgegangen ist und dass Covid das allerdings auch legitimiert hat, dass es so ist, weil ich glaube auch dort ist das Ausmaß an Hate Speech noch mal massiv angestiegen, wo die Personen sich ausgesetzt gesehen haben. Grundsätzlich glaube ich, dass einfach der Staat sich sehr viel bewusster ist als vor ein paar Jahrzehnten, wie wichtig Kommunikation ist und er darum immer stärker versucht zu kontrollieren. Und das ist einhergegangen mit der eher negativen Entwicklung von der Presse. Man hat es schon kurz angesprochen. Also mehr Medienkonzentration, weniger Vielfalt. Das heisst, einzelne Journalistinnen und Journalisten decken viel größere Leserschaft ab. Haben ja, durch das auch mehr Einfluss. Monopolstellung. Also da in der Innerschweiz mit der Luzerner Zeitung. Ja. Vor ein paar Jahrzehnten hat es quasi eine CVP-Presse gegeben, eine FDP-Presse und eine SP-Presse in Luzern beispielsweise. Heutzutage gibt es noch die Einheitspresse mit der Central Plus als Herausforderer, die aber natürlich nicht konkurrenzfähig ist bezüglich Reichweite mit dem Monopolist Luzerner Zeitung, wo ja mittlerweile auch nicht mehr unabhängig ist, sondern zu CH Media gehört, wo vorher auch ausgesteuert wird. Also an der Innerschweiz kann man eigentlich sehr gut aufzeigen, wie die Vielfalt geschwunden ist in den letzten Jahrzehnten.
Wie sieht denn so dein Alltag aus, wenn Session ist?
Ja, ich bin ja bei dem Online-Magazin Republik, wo sich hintergründiger Berichterstattung verschrieben hat. Das heisst, ich bin in der Regel nicht so abhängig von der Agenda, von der politischen Agenda. Es ist schon so, dass ich während der Sessionen im Bundeshaus selber bin, natürlich, aber in der Regel eher zum Gespräch führen über hintergründige Themen. Also wir haben zum Beispiel jetzt im Dezember, wo die letzte Session war, ein grösseres bilanzierendes Porträt geschrieben über den Bundesrat Albert Rösti, wo ich dann viel Gespräche geführt habe im Rahmen von dieser Session mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern aus verschiedenen Parteien. Wie schätzen sie das Wirken von Albert Rösti in dem ersten Amtsjahr ein? Es ist also selten eigentlich so, dass ich auf der Medientribüne oder auf der Zuschauertribüne im National- oder Ständeratssaal sitzen und wirklich zuhören, sondern ich setze mehr die eigenen Themen und gehe dann zielgerichtet mit Leuten reden.
Wenn man gerade die Recherche nimmt, das Bilanzieren, wenn man die Recherche anschaut und wenn kommt dann der Podcast von mir ins Spiel, wenn ich stehe, in der Planung oder in der Recherche bei dir auftaucht. Weil so haben wir ja uns auch kennengelernt.
Relativ spät bin ich auf den gestossen. Also wir haben frühzeitig bei der Kommunikationsstelle von Albert Rösti angefragt, ob es Möglichkeit gibt, ihn im Verlauf der nächsten 2-3 Wochen an einen Anlass zu begleiten, um zu sehen, wie er auftritt in der Öffentlichkeit oder bei gewissen Interessensgruppen. Das war dann nicht möglich gewesen. Also es wäre kurzfristig dann möglich gewesen beim Bauernverband. Das war dann für uns nicht mehr einzufädeln gewesen und so. Also auf jeden Fall, das hat sich alles eher schwierig gestaltet. Dann haben wir müssen zur Kenntnis nehmen, wir können mit ihm direkt nicht reden für die Recherche. Wir haben ihn an gewissen Medienkonferenzen gesehen und auch bei seiner Bilanzmedienkonferenz nach 100 Tagen im Amt, aber wir haben keinen aktuellen Eindruck von ihm. Mhm. Da ich denke, ich gehe doch mal schauen, ob er in der letzten Zeit irgendwelche ausführliche Radiointerviews gegeben hat. Ich habe ihn eingegeben bei Apple Podcast, bei Spotify, bei YouTube und dann bin ich auf deinen Podcast gestossen. Und dann habe ich den gehört und habe den super gefunden. Ich habe gefunden, da hat Albert Rösti einerseits wirklich mal eine Nähe zugelassen, die er sonst auch selten tut im Umgang mit politischen Journalisten. Ja. Er hat nicht nur über seine politische Agenda, seine Ziele geredet, sondern er hat wirklich einen Einblick gewährt, ein bisschen in sein Inneres. Also, er ist natürlich immer noch eine professionelle Person, und auch in dieser Funktion hat er dir das Interview gegeben, aber ich habe gefunden, das ist dir exzellent gelungen, ihm Sachen zu entlocken, die er normalerweise nicht von sich gibt.
Was war so ein Punkt gewesen, wo man sonst so über den Rösti als Journalist nicht so rausbekommt?
Ja, der Rösti hat ja ein grosses Departement, das er führt, ja, mit dem Umweltverkehrs-, Energie- und Kommunikationsdepartement UWEC. Also er hat sehr viel auch Klientelpolitik, die er betreibt. Also er wollte irgendwie, er ist ja bei der, man hat ihn ja Ölbert genannt, von grüner Seite am Anfang, oder? Er ist eng mit der Erdöllobby verstrickt gewesen, auch mit den Lastwagenchauffeuren hat er eine gewisse Nähe und so. Und man hat ihn eigentlich im ersten Jahr immer sehr stark einfach gemessen daran, wie weit kommt er denen entgegen und wie weit denkt er als Gemeinwohl von der Schweiz. Und selten als Privatperson. Und wenn, dann eben nur so à la Schweizer Illustrierte. Quasi, wir gehen mit dem Albert Rösti und seiner Ehefrau am See spazieren. Auf einer so anbietende Art. Und ich finde, du hast es geschafft, ihm auf Augenhöhe zu begegnen und er dir eben auch. Ja. Also ich finde, ihr habt ein sehr gutes Gespräch geführt, politisch, überhaupt nicht unpolitisch, aber trotzdem eben auch man hat gemerkt, dass ihr euch auf eine Art sympathisch sind.
Ja, ich habe mich dann auch ein bisschen mit deinem Artikel beschäftigt. Ist jetzt das in deiner ganzen journalistischen Arbeit bei der Republik, wo du dich am wohlsten fühlst, dass du dich kannst in Themen einarbeiten, die Hintergrundrecherche betreiben, ist das so, ich würde nicht sagen, der Climax von deiner Arbeit, aber dort, wo du sagst, jetzt fühle ich mich momentan am wohlsten, oder was wäre so die ideale Vorstellung vom Dennis Bierle als Journalist?
Ja, das kommt dem schon recht nahe. Also ich bin ja vorher bei der Südostschweiz als Bundeshausredakteur der Tageszeitung aus Graubünden. Und habe sehr bewusst den Tagesjournalismus auch verlassen wollen, weil ich gefunden habe, er ist oberflächlich und er wiederholt sich immer wieder. Ich mache eigentlich jeden Tag sieht es so aus, dass ich am Morgen relativ ahnungslos ins Büro komme, ein Thema definiere, entweder selber oder es wird mir vorgegeben, dann tue ich bis am Mittag mir so viel aktuelles Wissen reinziehen und reinlesen wie möglich, kratze nur an der Oberfläche, führe unmittelbar nach dem Mittag 3-4 Telefongespräche, hole Quotes ab und verwebe das dann in einen Artikel,
wo am nächsten Tag
erscheint und wo dann auch keine längere Haltbarkeit hat, wo dann auch nicht länger von Leserinteresse meines Erachtens ist als vielleicht 2-3 Tage und dann geht es schon wieder weiter. Und von dem wollte ich fliehen. Ich habe dann überlegt, ob ich eine Doktorarbeit in Angriff nehmen soll, wo dann das Angebot von der Republik gekommen ist, das mir ermöglicht hat, zwar nicht Doktorarbeiten zu schreiben, aber
eher ein längerfristig
etwas. Absolut, eher längerfristige Recherche in Angriff zu nehmen, auch eher längere Texte zu schreiben. Für den Rösti-Text, den wir besprochen haben, haben meine Kollegin Priscilla Imboden und ich, die geschrieben haben, etwa ein halbes Jahr vorher angefangen, uns Gedanken zu machen. Wir haben natürlich währenddessen auch noch viele andere Artikel veröffentlicht. Es ist nicht so, dass wir ein halbes Jahr daran gearbeitet haben, sondern kumuliert vielleicht zweimal 3 Wochen, also je 3 Wochen wirklich intensiv, aber verteilt auf eine sehr lange Zeit. Das heisst, es hat können reifen.
Ja, vor einem Abdecken muss ja irgendein früher angefangen haben.
Genau, es hat wie können reifen können. Ja. Und ich glaube, das hat dem Text gut getan. Und das ist grundsätzlich auch die Arbeitsweise, die ich gerne habe. Also am wohlsten bis jetzt bei der Republik habe ich mich eigentlich bei meinen zwei grössten Recherchen gefühlt, wo es um Missstände an der ETH und am Universitätsspital Zürich gegangen ist. Ja. Also gar nicht im inneren Kern politische Themen, sondern einfach von der Herangehensweise. Also Dokumente wälzen, mit möglichst vielen Leuten reden und dann am Schluss eine mehrteilige Serie schreiben.
Wie sieht das aus? Wir reden ja viel über den Journalismus, vor allem auch, wenn man jetzt ein bisschen die Schweiz verlässt, redet man gerne mit euch Journalisten über das Thema? Oder hat sich da im Dialog auch ein bisschen etwas verändert in den letzten paar Jahren?
Das ist eine interessante Frage. Also man sagt ja immer, dass das Medienvertrauen gesunken ist, dass das nachgelassen hat. Das Stichwort Fake News, wo unterstellt werden, aber auch die bewusste Desinformationskampagne. Ja. Der Journalismus erreicht die Leute weniger. Ich persönlich mache eigentlich die Erfahrung selten. Also Politikerinnen und Politiker sind nach wie vor überzeugt, dass sie die Medien brauchen, um ihr Publikum zu erreichen. Es ist jetzt sicher so, dass die Republik als ein Medium, das im linksliberalen Milieu zu verorten ist, schwieriger hat, bei SVP-Politikern auf Interesse zu stossen. Also die wissen, dass sie ihr Publikum nur bedingt erreichen bei uns. Das macht es zum Teil schwieriger, aber grundsätzlich ist es für mich nicht schwierig, mit Leuten zu reden, weil sie auch wissen, dass wir genug Zeit haben und eben dieser Hektik an einem Online-Desk nicht verfallen sind, sondern dass wir ihnen auch die Möglichkeit geben, ihre Zitate gegenzulesen, falls sie das wünschen, dass wir ihnen genau erklären, was wir bei einem Artikel vorhaben, also dass wir die Leute auch nicht über den Tisch ziehen. Ich glaube, da hat die Republik schon ein gutes Standing. Also persönlich mache ich die Erfahrung nicht. Mir ist aber bewusst, dass das Medien heutzutage einen schwereren Stand haben als noch vor ein paar Jahrzehnten.
Wenn man auch ein bisschen deine Biografie anschaut, wie war es dort, wo du wegrationalisiert worden bist von der Südostschweiz? Wie war das als gestandener Journalist?
Das war im Frühling 2018. Wo die Südostschweiz aus wirtschaftlich-finanziellen Gründen entschieden hat, weitgehend auf eine eigenständige überregionale Berichterstattung zu verzichten. Also sie hat dann nachher aus dem Bundeshaus beispielsweise nur noch Text abgedruckt von der Nachrichtenagentur Kiesten SDA. Das war für mich schon schwierig gewesen, muss ich sagen. Also ich habe zwar geglaubt, dass das nichts mit mir persönlich zu tun hat, mit meiner Arbeit, dass es nicht irgendwie ein Misstrauensvotum war oder ein Verdikt über meine Leistung, aber trotzdem macht die Entlassung mit einem natürlich schon etwas. Man merkt dann nochmal, was man nur für ein Rädchen in einem System war, dass man eigentlich nur eine Kostenstelle war für den Verleger. Ein Verleger notabene, der Hans-Peter Le Brumont, der damals Dutzend Millionen investiert hat in ein neues Medienhaus, wo, wie ich damals in einer Radiosendung gesagt habe, lieber in Beton investiert als in Menschen. Ich bin dann durch das einen Konflikt geraten mit der Südostschweiz, weil ich sie auch öffentlich kritisiert habe. Der CEO hat da keine Freude gehabt, aber ich habe gefunden, ich muss mir das Maul nicht verbieten lassen. Ich darf die Südostschweiz kritisieren, erst recht im entlassenen Status, auch wenn ich noch für sie geschafft habe dort. Glücklicherweise ist dann eben das Republik-Angebot relativ schnell gekommen. Also ich habe keine Lücke gehabt, ich konnte direkt können weiterarbeiten.
Das zeigt ja, dass du in der Medienlandschaft ja gleich eine gefragte Persönlichkeit warst. Also um die Irrgeister, die es ja dann gleich macht, wenn man wegen rationalisiert wird, ja gleich irgendwo aufploppt. Wenn er gerade jemanden kommt und einen übernimmt, weiss man, dass man wirklich nur Kostenstelle war und nichts Persönliches plus minus war, oder?
Ja, es hat mich sehr gefreut, dass meine Arbeit in der geografischen Peripherie in Chur trotzdem überregional wahrgenommen worden ist. Also, dass die Republik als aufstrebendes Start-up dann im Sommer 2018 auf mich zugekommen ist und ich im August 2018 dort starten
konnte. Ja, wie würdest jetzt du, wo bei der Republik schaffst, die Republik beschreiben?
Die Republik ist ein Online-Magazin, ja, das nur im digitalen Raum erscheint, nicht als Printprodukt, das sich hintergründiger Berichterstattung verschrieben hat in den Bereich Politik, Gesellschaft und Kultur mit Schwerpunkten Rechtsstaat, Demokratie, Digitalpolitik und auch Medien, wo jeden Tag nur 2 bis 3 Artikel veröffentlicht. Dafür sind die tief recherchiert und, wie uns manchmal auch vorgeworfen wird, durchaus recht lang.
Ja, aber ich bin auch Abonnent von der Republik.
Ah, sehr schön.
Was für mich der Mehrwert ist, ist die Vorlesefunktion. Da kann ich am Morgen schnell schauen, welche Artikel sind am Morgen um 5 Uhr online gestellt, und da kann ich beim Anlegen schnell die Artikel hören, wo ich als wichtig oder wo mich interessieren. Wann ist das mit dem Vorlesen? Ist das bestätig vorbei gewesen, wo das diskutiert worden ist? Weil ihr seid da, was das anbelangt eigentlich. Also im deutschsprachigen Raum, der Kicker, das Fußballmagazin, bietet das auch an. Es kommt langsam, aber es ist noch nicht auf dem, dass es alltäglich ist.
Ja, das ist übrigens auch für mich ein absoluter Gamechanger. Also mit meinem 2-jährigen Sohn komme ich kaum mehr dazu, die Republik zu lesen. Aber sie zu hören, ist viel einfacher. Ja. Also anfänglich beim Umwägeln, wo er noch ein Säugling war. Ja. Und jetzt vielleicht eher mal beim Kochen oder so. Also die Republik, oder beim Zugfahren, die Republik hören macht mehr Spass als die Republik zu lesen, finde ich. Wir haben vor etwa 2 Jahren damit angefangen. Zuerst haben wir auf eine synthetische Stimme gesetzt. Hörst du sie synthetisch oder
eingesprochen? Je nachdem. Also, weil es ja ziemlich Anfang, wenn sie am Morgen 5 Uhr ist, ja manchmal noch synthetisch. Jetzt beim Rösti Recherche habe ich beides gehört, weil ich habe ja nicht gewusst, dass die Recherche kommt, und dann hat es mich einfach runtergelassen, ob ich die Punkte, die ihr so diskutiert, auch irgendwie gesehen habe. Und dann habe ich mich natürlich gefreut, dass ich dort noch erwähnt worden bin. Und nachher habe ich sie dann einmal gehört, es hat beides dafür und dawider. Man gewöhnt sich an eine synthetische Stimme, aber es hat auch Vorteile, dass sie vorgelesen wird. Also von einer menschlichen Stimme. Wie siehst du es?
Ich warte jeweils auf die menschliche Stimme. Also wir haben ja eigentlich das Versprechen gegenüber unseren Abonnentinnen und Abonnenten, dass wir bis spätestens 14 Uhr dann jeweils den eingesprochenen Text veröffentlicht haben als Audiobeitrag, also eingesprochen von professionellen Sprecherinnen und Sprechern. Das ist auch noch ein Unterschied im Konzept bezüglich gewissen anderen Publikationen. Ja. Also es sind nicht mehr Schreiberinnen und Schreiber, die den Text amateurhaft einsprechen, sondern es sind wirklich geschulte Personen. Viele von ihnen sind Schauspielerinnen und Schauspieler. Das machen wir seit August 2022, also seit 1,5 Jahren bald. Ja. Das ist für mich schon einmal ein qualitativer Quantensprung gewesen. Ich hoffe, dass wir das noch lange werden beibehalten. Und ich hoffe auch insgeheim, dass KI-Entwicklung nicht so schnell ist, dass die professionellen Sprecherinnen irgendwann wegrationalisiert werden. Ich hoffe, dass wir weiterhin auf die menschliche Power setzen.
Aber das hat auch irgendwo etwas amüsiert, wenn es natürlich irgendwo ein schweizerdeutsches Wort drin hat, wo dann die synthetische Stimme auch ein bisschen probiert, so mit Nachnamen, so Samaruga, tut sich natürlich die synthetische Stimme schon manchmal schon ein bisschen schwierig. Ja. Also, das hat dann auch ein bisschen etwas für die Bauchmuskeln, so ein kleines Schmunzeln, wo auch einen Mehrwert manchmal hat, vor allem am Morgen früh. Aber ich sehe das schon, Betonung, und fürs Ohr ist es schon angenehm, wenn das vorgelesen wird.
Ja, also am meisten internes Gelächter hat in den Anfang von der synthetischen Stimme bei uns ausgelöst, ein Text über den chinesischen Präsident Xi Jinping, wo die synthetische Stimme Xi, also das XI, immer gelesen hat als 11, als Zahl 11. Das hat einfach einen ganzen Text lang durchgeheissen, 11 Jinping. Da haben wir Freude gehabt.
Du hast auch eine Zeit lang für die Welt, für die Zeit geschrieben. Wie würdest du den deutschen Journalismus beschreiben, wenn man es mit Schweizer Brille anschaut und umgekehrt?
Also in Deutschland selber habe ich ja vor allem für Taz geschrieben. Ja. Nachher habe ich für die Schweizer Ausgabe von der Zeit geschrieben. Also ich war so in einer Spezialsituation, ja. Deutsche Publikation, aber also sehr eine kleine Schweizer Redaktion mit damals und auch heute noch 3 Personen. Mit Sitz in Zürich, aber eben nicht in Deutschland. Also wenn man mal die Branchen ansprechen, ist die Schweizer Seite sicher mit durch sehr viel weniger Hierarchie geprägt. Also in der Schweiz sind sich Journalistinnen und Journalisten grundsätzlich mal freundlich gegenübergestellt und sehen sich nicht so in einer Konkurrenzsituation, sind sich auch grundsätzlich alle per Du. In Deutschland gibt es innerhalb von einer Redaktion schon sehr starke Hierarchien. Das habe ich gemerkt, vor allem bei der Zeit. Bei der Taz als Linksmedium ist es wieder so, dass die Hierarchien flach sind. Im politischen Journalismus glaube ich, dass auch in Deutschland mit der Politik an sich auch vieles ein bisschen überdrehter ist als in der Schweiz. Also es ist schnelllebiger, es passiert mehr. Sie sind auch anfälliger für Hypes.
Ist das nicht auch eine generelle Krankheit vom Journalismus, wenn man jetzt die Republik ausklammert, dass der Journalismus durch Klickgenerierung ein bisschen verdammt ist, den Hype künstlich zu generieren, wo ja dann auch wieder dann ein Backlash kann gemacht werden kann, weil es sich verselbstständigt von den Leserinnen, je nachdem.
Absolut, das ist vollkommen recht. Also das beste Beispiel in der Deutschschweiz meines Erachtens für den beängstigenden Trend ist die Sonntagszeitung aus dem Hause Tamedia, wo immer stärker in ihren Themensetzung und auch in der Umsetzung dann auf Artikelebene auf Klicks ausgerichtet ist. Sie sagen, sie wollen Debatten auslösen und sind sich meines Erachtens dann für nichts schade.
Für die Selbstläufer, wenn sie dann nicht die Verantwortung übernehmen.
Ja, absolut. Also dann wird halt, dann werden irgendwie Texte geschrieben wie die absurdeste Studiendesign beim Schweizerischen Nationalfonds. Der Autor tut sich überhaupt nicht eingehend mit den Themen von den Forscherinnen und Forschern auseinandersetzen, sondern macht sich nur lustig darüber. Wir haben kürzlich ein Interview mit dem Altbundesrat Ueli Maurer in der Sonntagszeitung, wo der wildeste Verschwörungstheorien zur Corona-Zeit hat dürfen, breit darlegen, weitgehend unwidersprochen vom Autor von dem Interview. Das heisst, er hat eigentlich nur Steilpass geliefert. Ich unterstelle ihm die Absicht, einfach möglichst viele knackige, provokative, haltlose Aussagen zu generieren. Und es hat wieder sich ausgezahlt. Also es hat wieder Hunderte, ich glaube über 700 Leserkommentare gehabt bei dem Interview. Ja. Ich ärgere mich dann auch häufig über mich selber, weil auch ich klicke drauf. Vielleicht lese ich es sogar, aber ich klicke auf jeden Fall drauf, dann sehe ich auch wieder den Autor, jetzt hat er mich schon wieder verwünscht, hat ihm schon wieder einen Klick gegeben. Also ja, wir sind anfällig als Nutzerinnen und Nutzer auf solche Art Journalismus und ich finde, wir sollten uns aber auch sehr bewusst dagegen wehren.
In welche Richtung sollte sich denn, du bist auch Mitglied vom Presserat, entwickeln? Oder wo siehst du den neuen Journalismus? Oder wohin entwickelt er sich? Und was siehst du positiv und wo siehst du nicht jetzt Abgrund, aber wo sagst du vorsichtig?
Ich glaube, was guter Journalismus ausmacht, verändert sich gar nicht so sehr. Ja. Das ist konstant. Die Formen, die Darreichungsformen, die wandeln sich. Und das ist auch gut so. Journalismus soll attraktiver werden und soll ja auch gelesen werden, soll genutzt werden. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn es neue Darstellungsformen gibt auf Instagram oder TikTok oder anderen sozialen Medien. Ich finde es super, wenn das digitale Storytelling sich noch weiterentwickelt. Aber Grundtugenden vom Journalismus, die sind für mich unveränderlich. Also ein Text muss in allererster Linie mal wahr sein. Das ist das Allerwichtigste. Es muss eine gewisse Quellentransparenz geben. Das heisst, die Leserin und der Leser müssen sich ein Bild machen können. Wie kommt jetzt der Journalist überhaupt auf das, was er erzählt? Hat das eine gewisse Glaubwürdigkeit? Kann ich das nachvollziehen? Und ein Text muss drittens fair sein. Das heisst, Personen mit denen, gegen die mir schwere Vorwürfe erheben als Medienschaffende, die müssen Gelegenheit haben, dazu können Stellung zu nehmen, im gleichen Beitrag, im gleichen Bericht und mit ihren besten Argumenten zu Wort kommen.
Wenn jetzt du den Nachwuchs in der Matz siehst, wohin entwickelt sich denn der Nachwuchs in das Online-Storytelling? Ist das das, was immer mehr kommt, oder?
Um den Nachwuchs mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also okay, quantitativ schon, aber die Qualität, die die jungen Journalistinnen und Journalisten mitbringen, ist sehr hoch. Höher wahrscheinlich sogar als vor 10 Jahren, als ich selber am Matz war. Das Problem ist, ein bisschen, dass die Bedingungen schwieriger werden, die sie antreffen auf den Redaktionen. Also der Zeitdruck hat nochmal markant zugenommen. Also der Zeitdruck, den ich vorher erwähnt habe, mit dem ich mich schwer getan habe, das ist der Zeitdruck, der Tageszeitdruck, also etwas ja, für die nächste Zeitungsausgabe zu schreiben. Und heutzutage geht es ja um etwas ganz anderes. Heutzutage geht es darum, möglichst schnell online zu gehen. Ja. Also die meisten grossen Redaktionen haben Frühdienst eingerichtet, die dann um 6 Uhr am Morgen anfangen, mit dem Ziel, ihre Artikel rauszuhauen auf die Mittagszeit. Weil man genau weiss, es gibt einen Peak, dann kurz bevor die Leute in die Mittagspause gehen. Die letzten 5 Minuten vor der Mittagspause wird in der Regel nicht mehr geschafft, sondern sie gehen nochmal schnell online schauen, ist etwas passiert. Dann gibt es einen zweiten Peak nach der Mittagspause und dann gibt es nochmal einen, bevor die Leute in ihrem Büro den Computer runterfahren, also kurz vor dem 5 Uhr, oder währenddem sie am Pendeln sind, zwischen 5 und 6 im Zug. Und dann soll jedes Online-Portal möglichst aktuell wirken und auf den müssen Text fertig geschrieben werden. Und der Zeitdruck ist natürlich gigantisch und der verhindert zum Teil sorgfältige Arbeit. Dann wird ein Text rausgehauen, auch wenn die beschuldigte Person noch nicht können Stellung nehmen dazu.
Ja, die könnte man auch vorstellen, halt auch kopiert oder übernommen von anderen Zeitungen. Oder? Das ist ja eben, wir haben es von der Zentralschweiz gehabt, wenn natürlich ein Artikel in der Luzerner Zeitung dann auch ins Zug gebracht wird. Ich weiss schon, man will es wie vernetzen, aber manchmal denke ich, ja, ist dann halt auch schwierig, wenn du 4 verschiedene Zeitungen hast und immer den gleichen Inhalt hast, oder? Also.
Ja, also da gibt es ja 2 Dimensionen von dem Problem. Das eine ist wirklich das Abschreiben, da leiden wir als Republik auch drunter. Also wenn wir investigative Recherchen haben, zum Beispiel von meiner Kollegin, die über Digitalpolitik schreibt, Adrienne Fichter, nein, und die auf Interesse stößt, dann sind Kernelemente von dieser Recherche ich innerhalb von 1-2 Stunden auch auf Dagi online zu finden. Und da wird dann flächendeckend auch relativ lang abgeschrieben. Und da muss man dann wirklich sehr interessiert sein an der Materie, um dann den vielleicht 6 oder 7 Mal so lange Text, Originaltext in der Republik noch lesen zu gehen. Also das ist das Problem Abschreiben. Und das andere, was du ansprichst mit der Zuckerzeitung, mit der Luzerner Zeitung und so weiter, das ist das Problem von denen Verbünden, von diesen Zeitungsverbünden, von diesen Mantelredaktionen, also vom Verbund CH Media, wo einfach über 1000 Zeitungen beliefert in der Zentralschweiz, in der Ostschweiz und in der Nordwestschweiz und via Schweiz am Wochenende sogar noch im Wallis und in Biel, also einfach eine enorme Abdeckung hat, weil ich die ganze Schweiz überschwemmt mit deckungsgleichen Artikeln, die dann durch das auch überhaupt keinen regionalen Fokus mehr haben, keine regionale Brille. Und grundsätzlich bei gewissen Themen interessiert das Innerschweizer Publikum, da bin ich davon überzeugt, eigentlich einen anderen Aspekt als das Basler Publikum.
Ja. Aber eben, das wird dann halt immer schwierig, weil man dann sagt, ja, es wird halt nicht mehr so geklickt oder nicht mehr so Zeitung gekauft. Ist das einfach ein Feigenblatt, das man dann muss zusammennehmen muss? Oder müssen wir da eben auf eine Digitalität setzen wie die Republik? Was würdest du diesen Zeitungsverbänden für einen Tipp geben, wenn jetzt ein Podcast läuft, so, wohin müsste sich so ein CH Media entwickeln, deiner Meinung nach? Du kommst ja auch ein bisschen, also von dieser Seite, du hast ja da ein bisschen angefangen, was wünschst du für die Vielfalt?
Ich glaube, die Stärke von CH Media liegt in den Regionen. Also CH Media ist ein regionaler Zeitungsverbund mit starken Marken in den Regionen. Sie müsste gar nicht den nationalen Konkurrenzkampf aufnehmen mit Tamedia und der SRG im Bereich geschriebenes Wort, mit Tamedia im Bereich audiovisuelle Medien mit der SRG, sondern ich glaube, mit dem Motto Regionalismus first würde sie eigentlich viel besser fahren. Weil in den Regionen gibt es eigentlich auch noch ein Publikum, das relativ lang auf Print weiterhin wird abfahren, stärker als in der Stadt. Und
treu sind auch, oder?
Und treu sind. Also, sehr, also die häufigste Abgangquelle von Abonnentinnen und Abonnenten im Journalismus ist durch Todesfolge, oder? Also Leute, die ein Leben lang eine Zeitung abonniert haben, dann geben sie es vielleicht auf, wenn sie ins Altersheim ziehen, aber viele nehmen es sogar noch mit, auch wenn es vielleicht gar nicht mehr richtig genug gut sehen, um sie zu lesen. Es gibt ihnen einfach ein Gefühl von der Gewohnheit und irgendwann sterben sie. Also ein Medienmanager hat mir kürzlich gesagt, das Problem ist, bei jeder Todesanzeige, die wir abdrucken, verlieren wir eine Leserin, verlieren wir einen Leser.
Ja.
Und die Neuen gewinnen, das ist die grosse Herausforderung der Branche. Und die Neuen daran zu gewinnen, dass Journalismus, aufwendig gemachter Journalismus, eben etwas kostet und nicht gratis ist.
Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, auf welche Themen freust du dich zu beackern in der kommenden Zeit? Die Wahlen sind durch, das war wahrscheinlich ein Highlight gewesen, im kleineren Rahmen für die Schweiz. Aber.
Einer meiner journalistischen Schwerpunkte betrifft ja die Medienbranche selber und da gehen wir Themen sicher nicht aus. Also wir haben grosse Sparübungen gehabt bei 3 von den 4 grossen Verlagen, also bei CH Media, wo 140 Stellen wegfallen, bei Ringier, wo 55 Stellen wegfallen und bei Tamedia, wo es ein bisschen schwieriger zu beziffern ist, wie sich der Verlag immer an einer Salamitaktik bedient, dass es nicht möglichst nicht auffällt, wie viele Leute entlassen werden. Also dazu bin ich gegenwärtig an einer Recherche, die im Verlauf vom Februar soll veröffentlicht werden. Das ist jetzt mal das Nächste. Dann ist es ein Ziel von mir, das Jahr das erste Mal an einem recherchierten Podcast mitzuwirken. Da sind wir im Moment noch auf der Themensuche. Wozu wir das könnten machen, das würde ich mit unserer Podcasterin zusammen machen bei der Republik. Also ich würde gerne auch mal ein anderes Medium kennenlernen, statt immer nur zu schreiben. Ich habe bis jetzt mein Leben lang immer nur geschrieben und ich würde eigentlich gerne mich mal noch in einer anderen Mediengattung probieren. Das ist mir fast wichtiger als das Thema, weil du hast recht, das grosse Highlight mit den Wahlen ist durch, wenn wir 3,5 Jahre warten.
Ja, sind denn für dich jetzt eben natürlich mit deiner Familie der Ausgleich, aber wenn man dich auch ein bisschen googelt und sich mit dir beschäftigt, ist es auch das Reisen wahrscheinlich ein grosses Ventil, wenn man es jetzt ein bisschen weltweit anschaut. Wo gibt es für dich in welchem Land den interessantesten Journalismus? Qualitativ.
Das wäre jetzt ein vermessen, wenn ich das wirklich beantworten würde, weil ich natürlich nicht den Journalismus in allen Ländern kenne. Was mich fasziniert am skandinavischen Journalismus ist, dass die es geschafft haben, das Publikum davon zu überzeugen, dass Journalismus kostet. Okay. Also in der Schweiz gehen laut Zahlen vom Digital Reuters Report, der jedes Jahr im Sommer rauskommt, stabil immer zwischen 15% und 18% Geld aus für Online-Journalismus. Also die Frage ist immer, haben Sie in den letzten 12 Monaten für Online-Journalismus bezahlt? Das kann ein Tagesabo sein für 1 Franken bei CH Media oder es kann ein Republik-Jahresabo sein für 240 Franken. Das spielt für die Beantwortung von dieser Frage keine Rolle. Der Wert ist stabil auf tiefem Niveau, eben bei etwa 16-17%. Und in Skandinavien, namentlich in Schweden und Dänemark vor allem, ist es einfach zwischen 35-40%. Und wieso die das so viel besser geschafft haben, darüber herrscht kein Konsens. Sie haben sicher nicht die Fehler gemacht, Anfang Nullerjahre einfach alle Inhalte aus den Zeitungen Telgel online zu hetzen, kostenlos. Also sie haben das Publikum gar nie so stark entwöhnt der Vorstellung, dass Journalismus kostet. Also der grosse Fehler, der im deutschsprachigen Journalismus gemacht worden ist, der hat dort weniger stattgefunden. Ob der Journalismus auch qualitativ besser ist, ist umstritten dort. Ich selber kann es zu wenig beurteilen, weil ich kein Schwedisch und kein Dänisch spreche. Aber das finde ich auf jeden Fall sehr faszinierend. Phänomen. Sonst, glaube ich, müssen wir uns in der Schweiz nicht verstecken mit unserem Journalismus. Also ich finde es zum Beispiel positiv, dass er weniger polarisiert ist als der Journalismus in den USA, wo wir ja dieses Jahr wieder entscheidende Wahlen werden haben. Oder? Und dort ist der Journalismus
ja, dort ist häufig ja auch so Fake News wirklich perforiert worden. Oder?
Also, genau.
Und wann steht die nächste Reise?
Die nächste Reise geht jetzt dann gleich auf Saas Fee, allerdings nur für 4 Tage Skifahren.
Okay.
Da werden wir unseren Sohn zuerst mal Skifahren lassen. Dann geht es im Sommer auf Griechenland 2 Wochen. Sonst ist nichts länger mehr geplant das Jahr. Ich muss allerdings auch sagen, ich war kürzlich mit meiner Familie auch erst gerade in Sri Lanka. Ja. Das Land, das ich auch sehr faszinierend gefunden habe. Sehr vielfältig auf sehr kleinem Raum. Also du hast absolut recht, Reisen ist wahrscheinlich neben Fußball
ja.
Mein grösster Hobby.
Warum Fußball? Ist das einfach aus Kindheit? Oder hat es dort eben Zürich ein Idol gegeben? Oder einfach Faszination vom Sport? Was fasziniert dich am Fußball?
Also einerseits ist es sicher familiengeprägt ja. Und durch früheste Kindheit. Andererseits finde ich es schon auch faszinierend, dass man für Fußball einfach praktisch nichts braucht. Oder? Man braucht ja. Nur einen Ball. Ja. Und
wie der zusammengesetzt ist, ist egal.
Der muss nicht aus Leder sein. Oder? Mhm. Also ich bin vor 4 Jahren durch Afrika gereist mit meiner Frau und wir haben dort Ball gesehen, die sind ganz verschieden zusammengesetzt, Stofffetzen, auch mal einfach eine Alubüchse und Goal. Ich meine, es braucht kein Goal mit Netz, oder? Man kann einfach 2 Stecken nehmen, man kann ein paar Schuhe antun und dann hat man die Goalpfosten, oder? Und das, darum kann es auch auf der ganzen Welt gespielt werden, weil es ist so simpel. Es braucht auch nicht 11 gegen 11, man kann genauso gut 3 gegen 3 shooten, oder? Und darum, das finde ich schon sehr faszinierend. Und ein Idol hat es auch gegeben, das ist nicht irgendwie ein internationaler Topstar gewesen, sondern der Ivan Gantin, damaliger linker Verteidiger von der Schweizer Fußballnationalmannschaft ja. 1994. Wahrscheinlich darum, weil er gar nicht so viel besser können shooten als ich, aber es im Unterschied zu mir in die Nationalmannschaft und nicht nur in die Viertliga geschafft hat.
Ja, das sind die kleinen, feinen Unterschiede, gell? Nein, Dennis, ich wäre eigentlich fertig mit meinem Set. Aber vielleicht gibt es noch die eine oder andere Frage, die der Herr Bühler mir hat. Schieß los.
Ja, also ich hätte schon eine Frage. Und zwar hat ja die Schweiz 2014, wenn ich richtig unterrichtet bin, ja. Die UNO.
UNO-BRK, also die UNO-Rechtskonvention für Behindertenrechte unterschrieben.
Unterschrieben. Dann hat sie ja vor 20 Jahren, 2004, auf Verfassungsebene eigentlich festgeschrieben, dass man jetzt, 2024, müssten ziemlich viel weiter sein, als wir sind in diesem Bereich. Ich möchte auch mit dir in die Zukunft schauen. Was fehlt und vor allem, wie lange hast du das Gefühl, können wir noch Zeit geben, bis wir da endlich Fortschritt gemacht haben?
Also ich muss mal so anfangen. Ich freue mich, dass es langsam journalistisch kehrt. Weil wenn man jetzt schaut, Ende Jahr hat es immer so journalistisch stöhnt, als würde jetzt Menschen mit Behinderung gestern kommen und sie möchten gerne übermorgen alles umgebaut haben. Seit etwa 2-3 Wochen fängt sich das an zu verändern, dass man immer von dieser 20-Jahres-Frist anfängt zu reden. Das schätze ich schon mal sehr, weil vorher hätte man immer so können, eben mit dieser Attitüde kommen, ja, die wollen ziemlich schnell etwas. Und das finde ich, das fängt sich einfach ehren. Und ich merke einfach, die Gesellschaft muss langsam begreifen, dass Behinderung per se nicht etwas Defizitäres ist, sondern eine menschliche Vielfalt. Und dass das auch Vorteile hat, wenn man sie an einer gesellschaftlichen Debatte oder auch, wenn man sie jetzt wirklich einfach Markt anschaut, auch an einem wirtschaftlichen Teil haben, vor allem mit dem Fachkräftemangel, mit der Digitalisierung. Wenn man diesen Punkt könnte mehr ins Zentrum stellen, gesellschaftlich, politisch fängt sich langsam an zu drehen, dass sich gewisse Regierungsräte innen für das Thema erwärmen. Aber ich denke immer noch, der Knacknuss ist immer noch der, dass dass Kathi und Rolf immer noch das Gefühl haben, es ist etwas Krankes und Defizitäres und bemitleidenswertes. Also ich glaube, wir müssen da als Community und halt auch mit der Würde tragen, darum auch das Interim mit dem Herrn Rösti, anfangen zu sagen, wir wollen an diesem Diskurs teilnehmen und wir müssen uns auch zuhören. Darum habe ich auch die Demo an der SBB-Hauptstelle sehr gut gefunden. Und was mich auch freut, ist, seit letztem Jahr ist es auch wirklich auf einer politischen Ebene. Es finden sich immer mehr Menschen mit Behinderung davon interessieren, politisch zu engagieren. Ich würde eher journalistisch im Dialog lösen, aber das hat sich letztes Jahr sicher sehr gesteigert mit den drei Nationalräten. Das ist ja ein Novum für die Schweiz. Aber nein, wir sind fast 2 Millionen Leute. Wenn wir jetzt die psychische Behinderungskomponente auch noch zählen, wären wir sicher bei einem Viertel, wenn nicht mehr. Es muss langsam ein Dialog mit dem Klientel und auf Augenhöhe passieren. Und das sehe ich in den nächsten Jahren. An dem muss man arbeiten. Und vielleicht wäre es auch für die Republik mal ein Artikel, warum hat man jetzt das 20 Jahre, ich unterstelle das manchmal auch ein bisschen mutwillig verschlafen. Weil wenn man sie so zeitepochenmässig anschaut, 2004 ist das reingeschrieben worden und nachher hat es 15 Jahre niemand interessiert. Und nachher fährt man langsam an. Die Stimmen werden lauter aus der eigenen Community. Und in den letzten 2 Jahren versuchen wir händeringendst etwas zu machen. Und jetzt kommt das Medial langsam. Darum denke ich, es entwickelt sich in die richtige Richtung. Aber ich weiß nicht, wie du das Thema SBB und den Verkehr anschaust unter diesem Aspekt.
Ja, also mir fehlt sicher die Sensibilität, die du natürlich mitbringst, aber meine, jetzt im Zusammenhang mit den von dir drei erwähnten Nationalräten oder vor allem auch jetzt vom jüngst gewählten Islam Aliyei ist mir natürlich, habe ich schon eine Reportage gelesen, zum Beispiel eine sehr gute Reportage im Sonntagsblick-Magazin, wo ihn einer von seinen ersten Sessionstagen begleitet hat, wo dann halt genau geschildert wird, wie am Bahnhof SBB die bestellte Unterstützung dann eben nicht dort ist. Mhm. Und dann konnte der Chauffeur, also der Lokführer, ihm dann sagt, nehmen Sie doch den nächsten Zug.
Ja.
Und nein, der nächste Zug fährt eine halbe Stunde und dann kommt er zu spät an die Session. Und das ist keine Option, oder? Und wie dann eigentlich die Verantwortung, die Gesellschaft als Ganzes müsste tragen für alle ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger, egal in welcher Konstitution sie sind, einfach aufs Individuum ausgelagert wird. Ja, schauen Sie selber, wie Sie in diesen Zug reinkommen. Das geht einfach natürlich überhaupt nicht. Und da hat die Schweiz enorme Defizite. Und meine, wenn du sagst, das ist ein Viertel von der Bevölkerung, dann habe ich mich sofort erinnert an ein Viertel von der Bevölkerung ungefähr, wo ausländischen Pass hat, wo keine Mitsprache hat politisch, was ich auch falsch finde. Da würde ich zumindest auf lokaler Ebene hätte ich gerne, wenn die könnten mitreden. Vielleicht auch auf regionaler Ebene und letztlich gesagt, ich auch auf nationaler Ebene kein Problem. Also, dass man Minderheiten so marginalisiert, statt dass man sie stark macht, das finde ich erschütternd.
Was aber interessant ist, oder? Durch die Wahl vom Islam Aliyei hat man dann aber nicht gesehen, wie schnell das der Bund es möglich ist, gewisse Änderungen zu machen und das nicht muss lang diskutieren, aber über Assistenz und so. Das passiert nicht. Das wäre vor 5-6 Jahren undenkbar gewesen, oder? Aber jetzt fängt das einfach interessant werden, vor allem auch mit dem Assistenzbeitrag von der IV, wenn natürlich der Islam sagt, ja, ich brauche Assistenz und muss ich jetzt mit ihr ein Doppelzimmer nehmen oder wer zahlt jetzt das Zimmer für die Assistenz? Also das sind so Sachen, die auch der ganzen Community und auch der Gesellschaft aufzeigt, was es bedeutet, dass man halt Unterstützung braucht. Und nicht, wir wollen mehr, sondern wir wollen die gleichen Bedingungen schaffen wie Parlamentarier, die einfach ohne jetzt Handicap oder ohne Behinderung einfach ins Bundeshaus hineinlaufen können. Das muss man vielleicht noch ein bisschen klarer machen. Und da macht er natürlich, und auch mit anderen zwei Nationalräten, gibt es natürlich auch Auftrieb, wenn es mehr Menschen mit Behinderung gibt, um die Anliegen zu machen. Und ich merke auch, langsam ist es nicht mehr nur politisch. Früher, oder vor 10, 15 Jahren, wenn es um das Thema Behinderung gegangen ist, ist es um Kostenpunkt gegangen, wenn man sagt, Kosten stellen bei dir. So habe ich mich manchmal in gewissen IV-Debatten nicht gefühlt. Das fand ich jetzt schon verdrängen. Aber die Politik darf nie vergessen, nur weil sie den Fortschritt gemacht haben, den Irrglauben zu haben, Gesellschaft ist auch schon so weit. Also da wünschte ich mir manchmal wie Politik als Brückenbauer vom Verständnis dann in die Bevölkerung, als Transformator, dass man die Learnings auch der Bevölkerung auf politischer Ebene so kann erklären, dass die Bevölkerung auch mitsensibilisiert wird und nicht nur die Würdenträgerinnen.
Mhm.
Weil das merke ich langsam, dass Politik, oder weil wir föderalistisch veranlagt sind, Behindertengesetz von den Kantonen ganz unterschiedlich ist. Und je nachdem trägt die Politik mehr dazu oder die Gesellschaft mehr dazu.
Und du hast das Gefühl, bis jetzt ist Politik fast fortschrittlicher als Gesellschaft?
Ja, weil wenn ich mit Regierung, also nicht jeder Kanton, da gibt es auch Unterschied. Aber ich glaube, durch das, dass man jetzt auf politischer Ebene so lange immer wieder gedrückt haben und natürlich auch der Bund die Verantwortung an den Kantone begeben, was Vorteile, aber auch ganz grosse Nachteile hat, haben sich natürlich gewisse Regierungsräte und gewisse Verwaltungen dem Thema schon eher angenommen, wieder jetzt in Gesellschaft. Habe ich das Gefühl.
Mhm. Ja, das ist aber interessant.
Es wird sich zeigen, und es ist halt wirklich schön, dass sich auch durch die ganze integrative Schulung natürlich immer mehr auch Menschen mit Behinderung, junge Menschen, dass sich auch zutrauen, in dem Dialog zuzutreten. Weil früher war es einfach, oder ich bin klassischer Sonderschüler. Also wenn ich früher gesagt hätte, ich möchte mal in die Medien, hätte es geheißen, das ist für dich unmöglich. Und jetzt durch Digitalisierung und durch das, dass ich einfach ein hartnäckiges Individuum bin und einfach dranbleibe, habe ich mir einen Namen gemacht. Und durch das, mir das SRF die Sendung geht zu den Paralympics, bin ich jetzt in der Gesellschaft einfach der Moderator. Und das fragt sich niemand mehr, von wo ist die Schulbildung. Und darum denke ich, es braucht noch einen Moment, aber das wird in den nächsten Jahren entscheidend. Ist Behinderung eine Lebensvielfalt oder ist es etwas Defizitäres? Das wird Knacknuss sein in den nächsten paar Jahren im Thema Behinderung.
Aber dafür müssen wir auch die IV reformieren, oder? Also ich habe
das wäre der nächste Wurf, ja.
Oder? Wir haben kürzlich in der Republik einen Artikel veröffentlicht, wo es um Personen gegangen ist mit Autismus-Spektrumsstörungen. Ja. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, und ihre Schwierigkeiten im Arbeitsmarkt. Der ist jetzt vor Mitte Januar ist der erschienen. Ihre Schwierigkeiten, Unterstützung zu bekommen. Ja, und Unternehmen, die irgendwie ihnen so viel Vertrauen und auch Zeit entgegenbringen, dass sie Fuß fassen können. Und eben die IV, die diese Unterstützung zum Teil nicht spricht. Obwohl sie, wenn die Unterstützung mal eine Zeit lang könnte erbracht werden, gute Aussichten hätten, irgendwann in den ersten Arbeitsmarkt überzuwechseln. Und dann, Stichwort Fachkräftemangel, hast du vorher genannt, wirklich auch diesbezüglich ein Faktor wären. Also dann tatsächlich eine Kostenstelle wären, aber auf der positiven Seite.
Oder da würde natürlich die IV, wenn man sie revolutionieren oder neu anpassen, wäre vielleicht auch der Mut, sich in den ersten Arbeitsmarkt hineinzudenken und auch anzutasten, einfacher wieder, wenn die Schwelle wäre, nach 3 Monaten Testversuch gehst aus der IV raus, das traut sich niemand zu, wo Angst hat, dass er nachher keine Rente mehr hat. Und die Wirtschaft traut das dann auch nicht zu. Und das wird der nächste grosse Punkt sein, dass man die Wirtschaft dazu bringt, Arbeitsplätze zu schaffen oder auch die Bedingungen zu machen. Weil selbstständig wohnen aus der Institution raus, das ist langsam verstanden. Aber dass die Arbeit, und ich denke, da hat das Homeoffice und alles uns auch ein bisschen Karten gespielt, aber das Schreckgespenst. Aber dann wären wir wieder beim Defizitären von der Wirtschaft, die dann denkt, ja, der ist dann immer krank oder der braucht so viele Anpassungen. Und die Angst aus der Wirtschaft würde sich auch ein bisschen entspannen, wenn die IV ein bisschen locker wäre mit diesen Schwellenwerten, sage ich jetzt.
Inwiefern hat das Homeoffice auch in deine Karte gespielt?
Ja, vor allem merke ich, natürlich die Vereinsamung ist dann halt Kehrtwende, aber ich muss nicht mehr an jede Sitzung physisch anwesend sein und mit diesen ganzen SharePoints und so kann ich auch Dokumente schneller anholen. Oder ich habe letztes Jahr eine Diskussion gekommen und ich eine Arbeitsstelle angenommen, wo mir 3 Ordner in die Hand gedrückt worden sind und ich gefragt, könnte man das nicht einscannen und so. Und ich denke, Digitalisierung hilft da extrem, auch mit der Vorlesefunktion. Aber eben, dann muss man schauen, dass sie nicht zu fest vereinsamen, das ist der Kehrseite. Aber ich denke, so wie vielleicht die älteren Personen durch Digitalisierung abgehängt wird, ist das natürlich für Menschen mit Behinderungen das Tor zum gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Aber dann, das müssen wir gesellschaftlich neu ausjassen, oder? Mhm. Mal, Dennis, ich danke dir recht herzlich.
Danke vielmals, Jan.